zu bremsen.
Herzlich willkommen zum ABS-Magazin, zum Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Das habt ihr gerade nicht gehört, das war abgeschnitten in unserem wunderbaren Jingle, dass ihr hier beim ABS-Magazin seid. Und ich bin heute im Studio, das ist die Etta Kavili und außerdem...
Noch? Ja, bin ich noch dabei, der Steven. Ja, wir haben heute den 5.8.2015. Der Sommer ist endlich zurück in der Stadt.
Der Sommer ist da. Und man sieht es sogar hier in dem neuen Studio. Ich habe noch keine Sendung gemacht in den neuen Studios von Radio X hier in der Kurfürstenstraße in Bockenheim. Und man hat eine richtig prächtige Aussicht von hier auf die Dächer, auf Bäume, auf den Sommer in Frankfurt. Das ist klasse. Nicht so kalt wie in den alten Studios, sondern hier kriegt man was mit.
Ja, dankenswerterweise dieser Raum auch wunderbar klimatisiert.
Genau, klimatisiert und mit Technikbetreuung. Also da sollte nicht schief gehen in den neuen Räumen. Kommt mal vorbei bei Radio X, wenn ihr noch nicht da seid, schaut euch das an. Und ja, vielleicht brennt ihr dann ja auch bald fürs Radio, nicht nur als Hörer und Hörerin, sondern auch als Radiomacher und Macherin. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt mitchatten heute. Ich logge mich gleich mal in den Chat ein auf unserer Homepage. Das ist die Seite, wie heißt ihr denn? Ich vergesse es immer,
absmagazin.de.
Genau, ohne genau. www, nur mit HTTP. So. Ja. Und da könnt ihr euch einschalten und mitdiskutieren über die Themen, die wir heute im Programm haben. Ja, wir haben was vor. Wir möchten sprechen über das Klimacamp und über Ende Gelände. Das ist eine Aktion im Klimacamp und alles, was da noch drumherum ist, also Klimawandel, Energiewende, das wird heute Thema sein. Und zum Ende hören wir noch was über das sogenannte Prostitutionsschutzgesetz. Das ist ja hier im ABS-Magazin auch schon ein paar Mal angeklungen, dass da was Neues vorbereitet wird, neue Maßgaben der großen Koalition werden vorbereitet für Menschen, die in der Sexarbeit arbeiten, also als Prostituierte arbeiten, sagen ja auch viele, verstärkte Kontrollen, ein sogenannter Hurenpass, da werden wir einiges später noch zu hören, was daran ein Problem ist und warum sich Menschen, die in der Sexarbeit arbeiten, da kontrolliert fühlen und nicht geschützt fühlen, auch wenn das der Name des Gesetzes das anders vorgeben möchte. Genau, wir freuen uns, dass Max heute hier ist. Hallo Max,
bist du? Ja, hi, schön, dass ich da sein kann.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist und mit uns sprichst über alles, was mit Klima zu tun hat im weitesten Sinne und was man dafür, dagegen oder damit machen kann, dass es vielleicht noch ein bisschen besser wird.
So sieht's aus, ja. Bevor wir aber mit dem Thema anfangen, haben wir uns überlegt, hören wir jetzt noch erstmal ein kleines Lied zusammen und im Anschluss an diesen Song werden wir dann uns die Audiospur des Mobi-Clips zur Ende-Gelände-Aktion in Garzweiler oder bei Garzweiler anhören, um einen kleinen Einstieg in die Thematik zu haben.
Auch schon drin. Aber also wenn 2007 für viele Menschen ein Weckruf war, den Klimawandel und seine Folgen ernst zu nehmen, dann sollte jetzt der Zeitpunkt sein, den Wecker zur Seite zu stellen, aufzustehen und zu handeln. Denn inzwischen sind viele Erkenntnisse auch noch deutlich besser abgesichert als...
Hier geht es vielen Menschen weltweit. Sie fliehen aus ihrer Heimat. Durch den Klimawandel erwärmt sich das Klima. In einigen Regionen der Erde führt das zu großen Dürren.
Diese Sendewelle wurde für einen Aufruf gekapert. Es besteht die akute Gefahr eines sich selbst beschleunigenden Klimawandels. Der Klimagipfel in Paris wird dafür keine angemessene Lösung finden, denn das derzeitige Wirtschafts- und Herrschaftssystem wird dort nicht in Frage gestellt. Deswegen werden wir im August in eines der vielen Herzen der Klimawandelproduktion gehen. Die größte CO2-Quelle Europas, dem Rheinischen Braunkohlerevier. Dort graben riesige Bagger Tag und Nacht die Kohle ab, deren tödlicher Atem schon jetzt weltweit Lebensgrundlagen zerstört. Dazu sagen wir, ja basta, es reicht, Ende Gelände. Mit vielen Menschen werden wir die Kohlebagger blockieren. Gemeinsam haben wir die Kraft, den Klimawandel in einer globalen Bewegung zu stoppen und das gute Leben zu schaffen. Hier und jetzt.
Ja, da sind wir wieder. Das war jetzt also gerade der Mobi-Clip zur Veranstaltung Ende Gelände oder ja zu einer Aktion zivilen Ungehorsams, die unter diesem Titel läuft. Wir haben jetzt hier bei uns im Studio Max sitzen. Max ist ein politischer Aktivist hier aus Frankfurt und er hat jetzt in den letzten 2 Wochen schon mal 2 Infoveranstaltungen mit organisiert hier in Frankfurt, in denen es darum ging, ein bisschen ja darüber zu berichten, was geplant ist bei dem Klimacamp und bei der Aktion Ende Gelände. Ja, dieses Klimacamp beginnt ja jetzt, soweit ich das sehe, morgen schon, nicht wahr?
Genau, also das Klimacamp hat wahrscheinlich schon begonnen, weil wahrscheinlich schon viele Leute am Aufbau sind. Offiziell beginnt es dann am Freitag, am 7. August und es ist dann bis zum 17. August geplant, also bis nach diese Aktion Ende Gelände, und die Aktion Ende Gelände ist am Wochenende 14. bis 16. August geplant, in unmittelbarer Nähe eben von dem Klimacamp direkt im Tagebau Garzweiler.
Mhm. Da hast du es schon gesagt, im Tagebau Garzweiler, wo befindet sich das Ganze denn überhaupt, wo findet diese Aktion statt, Garzweiler? Ich weiß nicht, manche unserer Zuhörerinnen wissen vielleicht gar nicht, worum es sich dabei handelt.
Ja, genau, das ist in dem sogenannten Rheinischen Braunkohlerevier. Das ist ein Gelände zwischen Köln und Aachen. Und da sind eben mehrere riesige Tagebauten. Garzweiler ist einer davon, Hambach ist ein anderer. Vielleicht haben manche schon den Hambacher Forst gehört. Das ist ein Wald, der eben auch diesem Tagebau weichen soll und wo es auch schon seit Jahren jetzt eben eine Klimabewegung gibt, die vor Ort versucht, diesen Wald zu verteidigen. Und ja, Garzweiler ist eben auch einer der größten Tagebauten. Die nächstgrößere Stadt ist Erkelenz. Ist aber, wie gesagt, eine relativ ländliche Gegend, ungefähr 1 Stunde westlich von Köln.
Ja, wir sind jetzt im Radio, da sieht man leider keine Bilder davon, wie dieses Tagebaugebiet aussieht und was für monströse Maschinen und riesengroße Bagger sich dadurch bewegen. Also ich frage mich gerade, wie groß ist denn diese Grube mittlerweile? Die dürfte doch sicherlich die Größe einer relativ großen Großstadt in Deutschland mittlerweile einnehmen.
Also ich glaube, Garzweiler selber hat ungefähr 80 Quadratkilometer, also 8 mal 10 Kilometer Ausmaß. Das ist ungefähr so viel wie so der Kernstadtbereich von Köln auch, oder auch ganze Stadt Osnabrück wird da auch immer mal genannt. Also es ist wirklich gigantisch groß. Das Ganze ist dann noch bis zu 400 Meter tief. So tief haben sich die Bagger schon in die Erde gebuddelt. Und diese Bagger selber sind auch die größten Maschinen der Welt tatsächlich, die ungefähr 200 Meter lang sind, ungefähr 100 Meter hoch und so große Schaufelräder eben vorne dran befestigt haben, die sich in die Erde wühlen, wo jedes quasi jede einzelne Schaufel an diesem Rad, wo eben sehr viele Schaufeln an diesem Rad sind, schon so groß ist wie ein VW-Bus. Also es ist wirklich unglaublich groß, diese Maschinen dort.
Und das Klimacamp, du sagtest jetzt gerade, glaube ich, schon, dass das ziemlich in der Nähe ist von dieser Grube. Wie weit ist das denn ungefähr entfernt oder wie nah ist es dran?
Ja, das hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen nochmal geändert. Das Bündnis oder die Organisatorinnen des Camps haben ihren Wunschort jetzt bekommen. Und das ist jetzt tatsächlich nur 2 Kilometer entfernt von der Abbruchkante in den Tagebau hinein, an so ein kleines Dorf angeschlossen, und auf den Feldern drumherum wird dann eben dieses große Klimacamp jetzt errichtet mit Zirkuszelten und Veranstaltungszelten und allem drum und dran, auch eine eigenständige Energieversorgung mit kleinen Windrädern und Solarpanels und ähnlichem.
Ist denn eigentlich schon bekannt, was später mal aus diesem Gelände werden soll? Also ich war mal auf dem Meld-Festival, das ist ja auch so eine Region, die auch weggebaggert worden ist. Vielleicht waren auch viele von den Höheren mal, und das ist ja wirklich beeindruckend, wie groß das ist. Da sieht man ja auch die Bagger tatsächlich, die da rumstehen. Da findet jetzt ein Festival statt und da ist ein Naherholungsgebiet, also ein riesiger See. Ich glaube, in der Nähe von Leipzig gibt es auch sowas, wo sie einen Freizeitpark auch dran gebaut haben und da eben alle schwimmen gehen und so. Weiß man da was auch aus diesem Gelände da in Garzweiler 1, 2, 3, glaube ich, nicht mehr, was daraus werden wird? Ist da schon was entstanden, vielleicht auch schon in den entfernteren Bereichen?
Also es gibt tatsächlich in der Gegend auch Tagebauten, die schon stillgelegt sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass eben ja gerade die Aktivistinnen vor Ort auch so darum kämpfen, dass die anderen Tagebauten auch möglichst bald stillgelegt werden, weil da durchaus kalkuliert wird, die noch mindestens 20, 30 Jahre weiter bauen, also buddeln zu lassen, noch größer zu machen, noch mehr Dörfer abzubaggern, noch mehr Wälder abzubaggern. Es gibt Schätzungen, dass da eben schon an die 100.000 Menschen seit dem Zweiten Weltkrieg in der Gegend quasi zwangsumgesiedelt werden mussten oder zumindest umgesiedelt werden mussten, weil ihre Dörfer abgebaggert wurden. Von daher ist es erstmal umkämpft, wie lange da überhaupt noch weiter gebuddelt wird. Die Schätzungen sind, dass bis zu 240 Jahre da noch Braunkohle im Boden ist. Das sind wirklich unglaubliche Mengen an Braunkohle da vor Ort. Und ja, alle Klimaprognosen sagen natürlich, das geht gar nicht, dass man die alle aus dem Boden holt, weil das einfach mit die dreckigste Energie ist, die es überhaupt gibt. Und es kann natürlich sein, dass man da auch irgendwann schöne Badeseen errichten könnte, das wäre sicher nett, aber derzeit ist es halt eher so, dass wirklich massive Umweltzerstörungen dort vor Ort vonstatten gehen, das Grundwasser senkt sich ab und ähnliches, also es ist wirklich für die Region erstmal eine recht dramatische Entwicklung.
Das wird ja jetzt auch das Hauptthema natürlich des Klimacamps sein, kann ich mir vorstellen, also dass ja auch immer gesagt wird, wir sind jetzt an so einem Kipppunkt, an so einem Wendepunkt. Also es ist jetzt die Zeit gekommen, wo ja gehandelt werden muss, dass eben dieser Klimawandel, der sehr viele Folgen hat, die man global ja auch schon sieht, also mit kleinen Inseln, die bedroht sind, unterzugehen, mit Abschmelzen von Polarkappen. Und ich glaube, auch hier kriegen wir das schon mit, dass Temperaturen sich verschieben und Unwetter auch in den Vereinigten Staaten zunehmen und so. Also ich denke, man spürt das ja alles irgendwie schon. Und ja, und jetzt findet dieses Klimacamp statt. Welche Themen werden denn da behandelt werden? Diskutiert ihr dort? Gibt es dort Workshops? Wie wird das Ganze gestaltet sein?
Genau, also das Klimacamp findet jetzt im Rheinland das 5. Jahr, glaube ich, statt. Das ist also schon ein kontinuierlicher, gewachsener Prozess dort. Dieses Jahr wird es allerdings nochmal deutlich größer werden als in den letzten Jahren. Ja, das Camp ist erstmal organisiert wie auch vielleicht andere politische Camps. Es gibt eine gesamte Verpflegung dort, es gibt Fokus oder Küfas, wie man sie jetzt auch nennt, Küche für alle, die für die Leute eben kochen, wo man auch eben dann zusammen sich verpflegt. Es gibt selbstgebaute Infrastruktur, auch was Waschgelegenheiten und ähnliches angeht. Es gibt Barrios, also es gibt auch verschiedene Regionen, wo Leute dann ihre Zelte zusammenräumen, auch teilweise thematisch nochmal gegliedert. Und die machen auch nochmal so eine Art Selbstverwaltung. Also es gibt so eine Art Barriorat, wo die Leute sich nochmal verständigen, wenn es bestimmte Fragen aufkommen, was den Alltag im Camp angeht. Und natürlich wird ein ganz breites Programm an Workshops, sowohl inhaltliche Diskussionen als auch viele Sachen im Bereich Do-it-yourself, wie baue ich eine Komposttoilette, wie baue ich ein kleines Windrad, wie funktioniert Urban Gardening, also wirklich auch sehr verschiedene Zugänge, denke ich mal. Sowohl die Kritik an den bestehenden Verhältnissen als auch mögliche Alternativen.
Das heißt, dass man dann auch gleich sich schon mal angucken kann, wie man auch selbst mit relativ geringen Mitteln und wahrscheinlich auch mit eigenen Händen sich Alternativen schaffen kann, die eben keine Klimakiller sind.
Ganz genau. Das ist schon auch ein Anspruch zu sagen, man lebt an dem Ort auch eine Alternative. Also man redet nicht nur über Alternativen, sondern versucht sie auch dort im Kleinen ein Stück weit zu demonstrieren. Wie weit das natürlich dann wieder verallgemeinerbar ist in eine breite Infrastruktur für eine Gesamtgesellschaft, da lässt sich vielleicht auch drüber diskutieren, weil das natürlich schon auch eine bestimmte, nicht dauerhafte Lösung unbedingt sind, aber es wird trotzdem, glaube ich, sehr viel kreatives Potenzial da auch eingebracht.
Wie viele Leute werden da erwartet ungefähr?
Die Schätzungen sind so zwischen 500 und 1000 Leuten, die jetzt dauerhaft schon nächste Woche das Camp quasi bewohnen. Das ist ungefähr eine Doppelung nochmal so zu den letzten Jahren an Leuten, was auch nochmal stark damit zusammenhängt, dass dies Jahr eine Degrowth-Sommerschule noch da stattfindet. Vielleicht haben einige es letztes Jahr mitbekommen, dass in Leipzig eine große internationale Degrowth-Konferenz stattgefunden hat. Also zur Frage, wie kann eine Gesellschaft jenseits des Wirtschaftswachstums aussehen, wurde da eben ganz breit diskutiert und verhandelt. Und die haben dort eben entschieden zu sagen, wir machen die nächste größere Aktion, diese Sommerschule, im Rahmen des Klimacamps dieses Jahr. Da gibt es verschiedene Kurse, die dann auch die ganze Woche über stattfinden, jeden Vormittag. Die Leute leben aber ganz normal auch mit im Klimacamp. Das ist also ein gemeinsames Projekt dann. Und allein für diese Sommerschule, wo es eben auch Anmeldungen für, wo man sich vorher für anmeldet, werden schon knapp 500 Leute erwartet, plus die zusätzlichen Aktivistinnen beim Klimacamp. Und ja, zum Wochenende zu der Aktion werden dann halt nochmal einige Leute mehr anreisen.
Ja, und dieser Begriff Degrowth, also ich überlege gerade, der ist ja auch, glaube ich, relativ neu. Das ist ja so ein Ansatz, den es jetzt, glaube ich, in der Diskussion auch erst seit wenigen Jahren gibt, oder? Täusche ich mich da?
Ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall nochmal neu aufgekommen und neu auch populär geworden in den letzten Jahren. Ich denke, die Diskussion darüber, wie weit endloses Wirtschaftswachstum auf einem endlichen Planeten ist, die kennen wir ja schon lange, seit diesem Bericht Club of Rome, ich glaube in den 70er Jahren, da gab es ja auch schon breite Diskussionen um das Thema. Und ich glaube, jetzt in den letzten Jahren hat sich unter diesem Begriff Degrowth, gerade auch im europäischen Kontext, auch eher aus akademischen, universitären Zusammenhängen, das nochmal auf diesen Begriff so als Bündelungsbegriff vielleicht nochmal relativ viele Strömungen darauf bezogen, im Bereich solidarische Ökonomie, Diskussion um Commons und Gemeingüter, aber auch um so Fragen wie Klimagerechtigkeit oder Ernährungssouveränität. Also es wird unter diesem einen Begriff werden jetzt nochmal sehr viele verschiedene Konzepte für eine alternative Gesellschaftsform im Prinzip diskutiert.
Ja, ich glaube auch, dass das ein Trend ist in der letzten Zeit, der sich da eben als Degrowth zeigt. Aber wir haben das auch in der Sozialphilosophie zum Beispiel unter dem Schlagwort Entschleunigung, was ja im Grunde auch in dieselbe Richtung stößt, ein bisschen mehr Geschwindigkeit rauszunehmen, ein bisschen bewusster wiederzuleben, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was man da eigentlich macht und wie man nachhaltige Dinge, die dann auch zu einem besseren Leben im Grunde für alle führen, herstellen kann oder besser leben kann. Also ich glaube schon, dass das ein allgemeiner Trend ist, der sich gerade in verschiedenen Bereichen unter verschiedenen Labels durchsetzt. Was wird dann noch stattfinden in dieser Sommerschule? Was ist da dann ein Programm? Oder woran willst du teilnehmen vielleicht?
Ich habe mich entschieden, in einen Workshop, also in ein Wochenprogramm jeden Vormittag zu so transformatorischer Bildung zu gehen. Also wie können wir eigentlich Bildungsprogramme, Bildungsmethoden, Ansätze entwickeln, die auch in eine Richtung von gesellschaftlicher Veränderung für eben mehr Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Ähnliches gehen. Und diese Kurse am Vormittag sind quasi auch das Herzstück dieser Sommerschule, wo an 4 Tagen die Woche jeweils morgens in 2,5 Stunden Kursen gemeinsam gearbeitet wird in der festen Gruppe. Und das Ziel eben auch ist, da wirklich ja durch diesen kontinuierlichen Prozess mit einer festen Gruppe auch wirklich was gemeinsam zu erarbeiten und jetzt nicht nur so einen einmaligen kleinen Workshop zu machen, sondern durchaus auch mit den verschiedenen Leuten, die dann bei den Kursen zusammenkommen, wirklich was zu entwickeln, was dann auch am Ende ja ein Schritt weiter ist vielleicht in der Diskussion um diese Ansätze. Mhm. Neben dem zur Bildung, wo ich jetzt drin wäre, ist auch Thema Landwirtschaft. Wie kann eine alternative Landwirtschaft aussehen? Wie können Mobilitätssysteme aussehen? Ja, wie kriegen wir Fragen von transnationaler Solidarität, Gerechtigkeit mit rein? Also auch das Thema Flüchtlinge, was ja gerade viel diskutiert wird, wird da auf jeden Fall berücksichtigt und mitdiskutiert. Genau. Und ich habe insgesamt 20 Kurse.
Ja, ich finde das wirklich interessant, auch wenn man das Programm anschaut. Ist ja ein extra Themenbereich, auch nochmal Refugees Welcome groß da als Thema mit reinzunehmen. Also ihr verbindet wirklich verschiedene Bereiche oder die Menschen, die das da organisieren und die da hinkommen, zu was eben auch alle Menschen machen können, die da auch teilnehmen können bei diesem Klimacamp. Das geht in 2 Tagen, glaube ich, los. Ich glaube, wir haben es vorhin anders gesagt, am 7. Ja. Im Rheinland. Die Informationen findet ihr auch im Internet. Und wir reden gerade mit Max vom Ende Gelände über dieses Klimacamp. Ihr seid beim AWS-Magazin, beim Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales und wir sprechen nach einer Musik weiter darüber und das wird sein KIZ. Hurra, die Welt geht unter. Das ist vielleicht ganz passend.
Naja.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir fällt dir mal.
Ja, hallo zurück zum AWS-Magazin. Wir sprechen heute über das Klimacamp im Rheinland und zu Gast ist Max, der mit uns darüber spricht und Steven ist auch noch da. Genau, und ich glaube gestern war es, da gab es eine große Meldung in den Nachrichten, dass Obama jetzt ankündigt, die USA werde in der nächsten Zeit die Treibhausgase seiner Energieproduktion um 1/3 senken. China hat das sehr begrüßt, man hofft es, dass sie auch nachziehen. Genau, also solche Ankündigungen gibt es, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Die einen sagen, ein Riesenschritt, das ist ja großartig. Die anderen sagen, das sind eher bescheidene Ziele und wahrscheinlich eher jetzt geäußert im Hinblick eben auf diese große Klimakonferenz in Paris. Im Dezember wird die ja sein. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wir reden über andere Alternativen, über Menschen, die nicht in der großen Politik sitzen, sondern selber versuchen, was zu machen und was den Klimawandel vielleicht etwas abzufedern, sagen wir es mal so, aber immerhin das angehen und das, was ich selber anpacken, gucken, was man tun kann.
Ja, natürlich nicht nur gucken, was man tun kann, sondern auch intervenieren. Und wie es auf diesem schönen Flyer hier auch steht, vertraut nicht den bekannten Autoritären und Doktoren. Selbsthilfe ist angesagt. Und Vorsicht, falsche Lösungen mit grünem Anstrich sind im Umlauf. Und dazu muss ich halt auch sagen, also ich denke auch mal mit Obama, der jetzt im letzten Jahr seiner Amtszeit nochmal solche Ziele kundgibt und auch nicht wiedergewählt werden kann. Nachfolgekandidaten sind ja auch nicht bekannt. Also ich denke, das sind nochmal sehr hochgesteckte Ziele und ja, schöne Ansagen, die jetzt zum Ende gemacht werden. Inwiefern da wirklich etwas umsetzbar ist, ist auch fragwürdig, denke ich.
Denn es sind langfristige Sachen ja vor allem und in der kurzen Zeit, die er noch Präsident ist, kann man das ja eh nicht umsetzen. Deswegen ist er ein wenig in die Zukunft gebaut, ja, würde ich auch so sehen.
Ja, aber nun reden wir natürlich wieder mal darüber, was man auch selber machen kann, politisch auch ein Zeichen zu setzen und auch zu zeigen, was man von dieser Form der Politik hält und dass man dem auch etwas entgegensetzen möchte. Und wir haben ja jetzt gerade über das Klimacamp gesprochen und am Ende dieses Klimacamps findet ja auch noch eine große Aktion zivilen Ungehorsams statt unter dem Titel Ende Gelände, Kohlebagger stoppen, Klima schützen. Ja. Max, du bist ja auch hier, um uns davon ein bisschen zu erzählen. Was hat es denn damit auf sich mit dieser Aktion Ende Gelände? Was soll da geschehen?
Ende Gelände ist eine Aktion, auf die sich die bundesweite Klimabewegung schon letzten Herbst verständigt hat. Gesagt, okay, was machen wir in diesem Jahr, wo sehr viel über den Klimawandel geredet wird, weil eben diese große Konferenz im Dezember in Paris ist. Und dann fiel eben die Entscheidung darauf, wir mobilisieren nicht alle zum Gipfel, wie das früher häufig stattgefunden hat, möglichst breite, große Demonstrationen bei dem Klimagipfel, sondern wir setzen eben ein eigenes Zeichen, machen eine eigene Aktion an einem selbstgewählten Ort und zu einer selbstgewählten Zeit. Dabei ist jetzt eben Ende Gelände entstanden als Aktionsidee. Das Ganze wird erstmal so laufen, dass vermutlich an dem Samstag, dem 15. August, eine große Demonstration startet in unmittelbarer Nähe zu diesem Tagebau Garzweiler, wo auch viele Umweltverbände, lokale Bürgerinitiativen und Ähnliches zu aufrufen. Und dass dann im späteren Verlauf des Tages in irgendeiner Form aus der Demo heraus oder nach der Demonstration sich Menschen auf dem Weg machen Richtung Tagebau und dass es da auch verschiedene Art Aktionslevels gibt. Also manche Leute würden eher oben bleiben, an der Kante von diesem Tagebau demonstrieren oder auch die Zufahrtswege blockieren. Und ein Großteil der Menschen wird aber versuchen, in den Tagebau hineinzugelangen, über Zufahrtswege in den Tagebau eben reinzukommen, reinzulaufen. Und wir gehen natürlich davon aus, dass uns Ordnungskräfte oder auch die Polizei davon versuchen werden abzuhalten. Und deshalb wird mit dem ja schon erprobten Fingersystem vorgegangen. Das heißt, die Masse an Menschen wird sich in verschiedene Finger aufteilen, um darüber zu versuchen, durch die Polizeiketten hindurchzufließen, nennt man das. Also möglichst eben ohne eine Eskalation herbeizuführen, indem es totales Gerange gibt, sondern auf diesen breiten Flächen, die ja vor Ort vorhanden sind, auf den Feldern und Wegen, sich so weit aufzufächern, dass sie eben nicht aufgehalten werden können, danach wieder zusammenzufließen und darüber mit möglichst vielen Menschen ungestört diesen Tagebau zu betreten und sich dort eben dann in Richtung auch von diesen Baggern aufzumachen, die dort normalerweise Tag und Nacht diese Braunkohle abbaggern und die darüber eben zu blockieren.
Also das heißt, man geht nicht in einem großen Demozug oder zumindest am Anfang geht man in einem Demozug, aber dann spaltet sich der immer weiter auf und steht dann am Ende einer großen, wahrscheinlich Polizeikette gegenüber man schlängelt sich dann einzeln durch diese Polizeikette. Das ist ja eine Strategie, die es auch schon beim Castor zum Beispiel gab. Und dann steht man an der Kante und geht dann in diesen Tagebau hinein. Da, vielleicht sind ja sogar diese Maschinen, diese Bagger dann noch aktiv, sind arbeiten. Wahrscheinlich. Ist es nicht auch gefährlich?
Natürlich gibt es auch gewisse Sicherheitsrisikos bei der Aktion. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch vorne bei diesen Demonstrationsfingern eben erfahrene Leute mit Ortskenntnissen dabei sind, die uns auch dann in die richtigen Richtungen lotsen, wo eben auch dann keine senkrechten Abbruchkanten gibt, weil die gibt es durchaus auch, bis zu 50 Meter hohe senkrechte Abbruchkanten, wo es natürlich die große Gefahr gibt, da auch dann abzustürzen, sondern das Gelände ist halt so weit erkundet und ja auch so unglaublich groß, dass dann eben Orte gesucht werden und angesteuert werden, über die ein sicherer Zugang aufs Gelände möglich ist. Und ja, bei den Baggern wird man natürlich davon ausgegangen, dass die dann also rechtzeitig gestoppt werden, wenn da sich Menschen diesen Baggern nähern. Da gab es auch durchaus auch schon einzelne Probebesetzungen, wo das jetzt nicht so ein großes Problem war. Zumal ja auch hauptsächlich bei diesen Baggern eben diese riesige Schaufel vorne arbeitet. Und wenn man sich zum Beispiel an den Kettensystemen, wo die darüber sich fortbewegen, begibt, kann man es darüber auch relativ effektiv dann blockieren, diese Bagger.
Also das heißt, man versucht zu den Baggern hinzugelangen und dadurch, allein durch die Anwesenheit, das zu stoppen.
Genau, man versucht wirklich mit möglichst vielen Menschen in diesen Tagebau hineinzugelangen, dann natürlich auch entsprechende Bilder zu produzieren, wie viele, viele Menschen sich eben diesem System entgegenstellen. Und es gibt ja nicht nur einen Bagger in diesem Tagebau, sondern ja zwei Dutzend von diesen Baggern, die ja auch auf mehrere hundert Meter Entfernung aufgeteilt sind. Und dann wird schon das Ziel sein, auch möglichst viele Bagger gleichzeitig zu blockieren, also sich dann auch im Tagebau nochmal weiter zu bewegen und möglichst wirklich diesen ganzen Tagebau für eine Zeit lang stillzulegen.
Ich frage mich noch, wie symbolisch ist die Aktion? Also wenn ich es richtig weiß, erneuerbare Energien haben ja gerade ungefähr einen Prozentsatz, ich glaube von 20% ungefähr, in Deutschland zumindest, an dem Energiemix. Wenn man jetzt den Braunkohletageabbau in Deutschland stoppen würde, würden dadurch dann nicht die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, sondern würde man halt die Kohle aus Südamerika, glaube ich, vor allem, da wird, glaube ich, viel importiert von dort, also würde man eben das von dort rüberbringen. Deswegen habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass es ja sehr symbolisch auch ist, dass man jetzt das nicht von heute auf morgen wirklich abschließen möchte oder kann oder dass es auch keine Forderung ist, sondern dass es da wirklich um ein anderes Ziel geht. Kannst du das nochmal sagen? Also
ja,
welchen Zeitraum stellt ihr euch vor? Was wäre gut?
Also es geht natürlich darum, dieses Thema Kohleenergie stärker zu politisieren und zu demonstrieren, dass das eben eine der umweltschädlichsten Energieformen ist. Und speziell beim Thema Braunkohle ist es auch nicht so, dass das einfach importiert werden kann, weil diese Braunkohle aus der Erde quasi so Art rausgesiebt wird. Und es ist einfach so, es sind so unglaubliche Mengen an Erde, die da bewegt werden, dass es sich da eigentlich nicht lohnt, bisher das zu importieren. Und deswegen ist es auch im Rheinland so, dass tatsächlich die Braunkohle abgebaut wird, auf Förderbänder gelangt und dann in wirklich umliegende Kohlekraftwerke, das sind 3-4 wirklich große Kohlekraftwerke direkt um diese Tagebauten drumherum, und da auch innerhalb von 2-3 Tagen verfeuert wird. Also das ist wirklich der gesamte Prozess vom Abbau bis zum Verfeuern in den Kraftwerken findet da direkt vor Ort statt. Und deswegen könnte man natürlich schon durch einen massiven Protest vor Ort auch dieses System da stoppen und auch diese Kraftwerke auf lange Sicht wirklich abschalten. Aber durch diese einzelne Aktion, da hast du schon recht, wird es vermutlich zwar vielleicht einen ökonomischen Schaden geben, aber jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass die Kraftwerke runtergefahren werden müssen, ad hoc, sondern wenn wir es nicht schaffen, wirklich da 2-3 Tage das zu blockieren, und ich glaube, da geht erstmal keiner von aus, dann werden die Kraftwerke schon Tag und Nacht weiterlaufen erstmal.
Aber das heißt, das wäre schon so für euch eigentlich ein kleiner Etappenerfolg, wenn man das hinbekommen könnte, dass diese Kraftwerke, also vielleicht nicht alle, aber vielleicht eins davon auch tatsächlich mal abschalten müsste in dieser Zeit, weil es wirklich klappen könnte, so ja die Versorgung abzugraben.
Ich denke ich auch. Also das ist sicher ein nächster Schritt möglicherweise. Ich glaube, die Aktion jetzt ist erstmal sehr gut, um vielen Menschen das Problem nochmal deutlich zu machen, um auch viele Leute einzuladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Die ist auch sehr partizipativ gestaltet. Es gibt ja immer so einen Aktionskonsens. Da steht auch drin, dass wirklich alle Leute sich beteiligen sollen, also können sollen, dass von den Leuten keine Eskalation ausgehen soll, dass man sich besonnen verhält. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Schritt, ja, diesen Schritt von Protest und Widerstand da gemeinsam mit vielen Menschen erstmal zu gehen. Und da muss man einfach mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wir haben ja kurz eben über die USA geredet, wo jetzt ja vor allem auch die Kohlekraftwerke auf dem Kieker sind und abgeschaltet werden sollen. Das wird sich noch zuspitzen, der Konflikt um Kohle. Und ja, vielleicht ergibt sich so eine Art Wendland des Kohleprotests im rheinischen Braunkohlerevier. Und dann sind, glaube ich, sehr viele Protestformen und Aktionen denkbar in den nächsten Jahren.
Also ich finde gut, dass ihr vor allem ja diesen selbstorganisatorischen Anspruch dabei habt, sich selbst zu erfahren, dass man auch was machen kann, dass man sich ermächtigt und andere ermächtigt, dass man in der Alternative mit dem Camp auch leben wollt, also wirklich schaut, wie kann man vielleicht zusammen kochen und dadurch ja auch möglichst klimaneutral oder klima, wie nennt man das, positiv miteinander leben und umgehen. Ein anderer Aspekt, der mich interessiert, ist auch nochmal, ich hatte es vorhin gesagt, diese politische Dimension nochmal dahinter zu sagen, Klima hat nicht nur was in Deutschland zu tun, sondern ist eigentlich viel weiter, ist natürlich ein globales Problem und hängt auch zusammen mit der Flüchtlingsthematik, die wir haben, die wir die ganze Zeit schon haben. Jetzt gerade wird sie sehr intensiv in den Medien behandelt, ein großes Problem, dass Leute eben auch kommen, weil sie zum Beispiel ihre Lebensgrundlage verlieren aufgrund von Dürren oder klimatischen Veränderungen. Das wird auch einfach ein Seminar oder sowas bei dieser wie hieß das, die Growth Sommerschule sein, oder nehmt ihr das noch weiter auf? Gibt es ein eigenes Refugees Barrio zum Beispiel? Äußern die sich selber?
Das weiß ich erstmal jetzt nicht, ob da auch ein Barrio direkt ist. Ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall auch Refugee-Aktivistinnen dabei sein werden. Es gab ja auch diese Aufrufe, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Das ist ja auch dann so ein Aufhänger, warum man das natürlich auch sehr plakativ zusammenbringen kann, diese Themen. Und was jetzt, glaube ich, auch in dem Motto von dieser Sommerschule für Klimagerechtigkeit drinsteckt. Also dieses Konzept Klimagerechtigkeit, was ja besagt, jeder hat irgendwo dasselbe Recht, das Klima, also auf ein gutes Klima. Und wenn unsere Art zu leben und unsere Art zu wirtschaften das Klima schädigt, dann ist das eben auch ein Verbrechen gegenüber Menschen, die davon eben viel stärker betroffen sind. Und wenn diese Menschen dann zur Flucht gezwungen werden, ist es natürlich auch total wichtig und eine Selbstverständlichkeit, dass diesen Menschen geholfen wird und dass sie hier ein Bleiberecht bekommen. Ich würde aber auch sagen, wie alle anderen Menschen auch, die eben fliehen müssen und jetzt nicht nur Klimaflüchtlinge, wo man dann ja wieder in so eine blöde Kategorisierung kommt, wer hat jetzt das Recht und wer nicht. Aber es gibt dazu auf jeden Fall Verbindungen, sie könnten vielleicht auch noch ausgeprägter sein zwischen den Bewegungen, aber eine gewisse Sensibilität sehe ich da schon.
Willst du noch was sagen, Steven?
Ja, ich wollte gerne nochmal wissen, also wenn jetzt Leute noch Interesse daran bekommen haben, sich da weiter zu informieren oder vielleicht auch daran teilzunehmen, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich da noch weiter zu informieren darüber?
Genau, also das Einfachste ist natürlich immer einfach im Internet mal vorbeizusurfen. Da haben wir einfach die Seite vom Klimacamp, das ist www.klimacamp-im-rheinland.de. Dann von dieser Sommerschule, die Seite ist einfach www.degrowth.de. Und die Aktion im Rheinland mit dem Titel Ende Gelände ist www.ende-gelände.org.
Ja, und das ist in der Nähe von Köln. Vielleicht sagen wir das auch nochmal. Wie kommt man, also man fährt wahrscheinlich nach Köln zum Hauptbahnhof und dann, wie geht es dann weiter? Gibt es da vielleicht irgendwie Busse? Gibt es da Mitfahrgelegenheiten, wenn man dahin möchte? Ist da irgendwas organisiert, dass man da nicht so ganz alleine im Regen steht?
Man kann erstmal bis Bahnhof Erkelenz fahren, was so die nächste Kleinstadt ist. Und von da gibt es so verschiedene Shuttle-Systeme. Es fahren auch unregelmäßig Busse. Das muss man sich einfach mal informieren, wenn man einreisen möchte. Es ist schon so ein bisschen abgelegen. Aber ich denke, vor Ort wird man da auch Unterstützung finden. Und ja, zum Klimacamp kann man die ganze Woche anreisen. Wenn man zur Aktion kommen will, bietet es sich auf jeden Fall an, am Freitag, dem 14.8. im Camp zu sein, um die letzten Vorbereitungen noch mitzubekommen und dann gut vorbereitet in die Aktion gehen zu können.
Die gibt es dann wahrscheinlich an dem Freitagabend dann dort.
Ja, da gibt es Aktionstrainings den ganzen Tag, ein großes Aktionsplenum am Abend, und das macht sicher Sinn, sich da nochmal ein Stück weit einzuleben, zumal es ja auch sicher sehr schön ist, das Klimacamp noch ein bisschen zu erleben, wenn man die Zeit dafür hat.
Ja, Max, dann danken wir dir sehr dafür, dass du heute da warst und uns ja so vielfältige Informationen gegeben hast zum Klimacamp und zu Ende Gelände im Rheinland. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwie, uns ein bisschen zu informieren, oder irgendjemand aus unserem Radioteam gesellt sich sogar dazu, und wer weiß, vielleicht gibt es im Nachgang nochmal eine kleine Berichterstattung, wie das Ganze gelaufen ist.
Genau, einen Mitschnitt. Von mir auch nochmal danke, dass du da warst. Vielleicht bleibst du auch noch jetzt in der Sendung bei eurem AWS-Magazin, dem Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Denn wir wollten ja nochmal über ein weiteres Thema sprechen, was hier auch schon ein paar Mal aufgetaucht ist. Das ist das Prostitutionsschutzgesetz. Da gab es ja vor einiger Zeit auch schon mal eine große Demonstration in Frankfurt. Die war am 13. Juni vom Opernplatz, ging die aus. Da wird das Prostitutionsschutzgesetz vorbereitet, oder da wurde dagegen demonstriert, was gerade vorbereitet wird von der großen Koalition. Wir haben immer versucht, da jemanden zu erreichen von einer Sexarbeiterinnenorganisation, die sich da auch engagiert. Das hat leider nicht geklappt, und jetzt wollen wir nochmal im Nachgang, weil wir auch angekündigt hatten, dass wir da nochmal drüber berichten werden, was problematisch an diesem Gesetz ist, was es daran zu kritisieren gibt, und das nochmal ein bisschen zu erhellen. Wollen wir jetzt einen Beitrag spielen von Freie Radios Net. Das ist eine ganz tolle Homepage im Internet, die ihr euch auch gerne mal anschauen könnt. Da gibt es verschiedene Freie Radios in Deutschland, so wie Radio X. Gibt es ja Freie Radios auch in anderen Städten, eine ganze Menge, und die machen eine ganze Menge gute Radiosendungen, und die könnt ihr euch da als Podcast runterladen, anhören, je nachdem. Und die freuen sich, wenn ihr da auch mal reinhört, vielleicht in ein Radio, was ihr selber nicht empfangen könnt in eurer Stadt. Und wir sind froh, dass wir jetzt ein Gespräch haben von Luca von Radio Dreiecksland in Freiburg. Und sie hat gesprochen mit Ulrike Rothe, und die ist selbstständige Sexarbeiterin schon seit über 10 Jahren. Und die erklärt uns, warum dieses Prostitutionsschutzgesetz von den Sexarbeiterinnen selber eben eher als Kontrollgesetz empfunden wird.
Am Telefon Ulrike Rothe. Sie ist seit 14 Jahren selbstständig tätig in der Sexarbeit und Mitglied bei dem Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Jetzt hat die Große Koalition ja ein neues, sie nennen es Prostitutionsschutzgesetz, entworfen. Die Sexarbeiterinnen nennen es Prostitutionskontrollgesetz. Warum gibt es eigentlich Proteste?
Ja, guten Morgen erstmal. Das finde ich eigentlich einen guten Ausdruck, Prostituiertenkontrollgesetz, weil es weit weg von einem Schutzgesetz ist. Es sind Regelungen getroffen worden, die nicht mit unserer Branche abgesprochen worden sind. Dieses Gesetz ist von Politikern gemacht worden, die zu wenig Wissen über Sexarbeit haben. Das ist womöglich gut gemeint, das weiß ich noch nicht mal. Vielleicht ist es auch nur so gemacht worden, dass man möglichst viele Wählerstimmen bekommt. Aber es hat mit der Realität unserer Branche nicht viel zu tun.
Was sind die Punkte? Ich habe zum Beispiel gehört, ein sogenannter Hurenpass ist im Entwurf.
Ja, das bezieht sich auf die Anmeldepflicht. Es gibt mehrere Punkte in dem Gesetz, die alle schwierig sind. Also es geht um Anmeldepflicht, um Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten, es geht um Kondompflicht, um Mindestalter. Also es sind relativ viele Punkte, zu denen man bei jedem einzelnen Punkt mit Sicherheit länger als 20 Minuten was sagen könnte. Deswegen würde ich vielleicht jetzt auch mal zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, Hurenpass, was sagen. Man muss eigentlich nur überlegen, warum sollte das so sein? Warum sollte ich einen Hurenpass mit mir tragen? Oder warum sollte ich mich überhaupt als Prostituierte irgendwo anmelden? Was für jeden Bürger gilt, das gilt natürlich auch für mich. Ich bin beim Einwohnermeldeamt gemeldet, ich bin beim Finanzamt gemeldet, und das muss ausreichend sein. Und das ist auch ausreichend.
Ja, diese Zwangsregistrierung gab es ja das letzte Mal 1939 unter den Nazis. Meine Kritik ist ja, dass die Sexarbeiterinnen dann auf ewig abgestempelt sind, wenn sie auch nur zum Beispiel zeitweise in dem Beruf arbeiten.
Genau, das ist ein absolut richtiger Punkt. Ich habe auch eine Kollegin, bei der ist das so passiert, die arbeitet als Krankenschwester in einem Krankenhaus, das katholisch geführt wird, und sie ist nebenbei Sexarbeiterin und konnte dann, oder sie ist zwar nicht aus dem Grund, dass sie nebenbei Sexarbeiterin ist, entlassen worden, aber das war natürlich total schwierig. Einerseits verdiente sie nicht genug Geld, um die Familie über Wasser zu halten, und sie hat eben diesen Nebenjob angenommen, und als das bekannt worden ist, da ja, musste sie ihren Beruf als Krankenschwester aufgeben. Und das ist für sie unheimlich schwierig, gerade auch hier auf dem Land, dann wieder einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Für unsere Branche gelten einfach noch andere Sachen. Also als Sexarbeiterin kann ich nicht einfach in meinen Lebenslauf reinschreiben, ja, ich bin 14 Jahre Sexarbeiterin gewesen, ich möchte mich jetzt vielleicht umorientieren und was anderes arbeiten. Das würde jeden neuen Arbeitgeber abschrecken.
Ja, das stimmt. Also eigentlich ist ja die Moral der Gesellschaft immer noch so, dass Sexarbeit eigentlich verpönt ist, ne? Kann man eigentlich schon sagen.
Wobei ich das so in meinem unmittelbaren Umfeld gar nicht so wahrnehme. Also ich bin relativ weit geoutet, also viele von meinen Freunden und Bekannten wissen, was ich arbeite. Da habe ich das Problem gar nicht. Ich finde, das wird in den Medien oft so dargestellt und das wird von Politikern oft so dargestellt. Und dadurch wird das Ganze auch ein bisschen aufgeheizt. Man muss sich auch mal vorstellen, wenn so ein Gesetz rauskommt, was die ganze Branche, alle Sexarbeiter wieder etwas mehr diskriminiert, was das auch für eine Wirkung auf andere Menschen hat, die das dann nur so mitbekommen. Ach, da werden neue Regelungen, neue Gesetze gemacht. Das ist ja wahrscheinlich auch alles total unkontrolliert und das ist so nicht richtig.
Ja, ich glaube, ein Argument von der Großen Koalition ist ja, dass diese Zwangsregistrierung der sogenannten Zwangsprostitution entgegenwirken würde, oder?
Ja, aber das ist genau das, was ich vorher meinte. Das ist vielleicht irgendwas, was sich gut anhört, aber was nicht richtig ist. Wie sollte das eine Frau, die mit Gewalt in der Sexarbeit arbeitet, wie sollte die davor gerettet werden oder geschützt werden, dass sie einen Hornpass hat? Das sind die Ersten, die wahrscheinlich sich so einen Ausweis zulegen, damit sie eben auf der sicheren Seite sind.
Ja, ich würde jetzt gerne, obwohl es viele Punkte sind, nochmal drauf eingehen, was alles in Planung ist. Ich habe gelesen, dass es auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung, auch Idiotentest genannt, dass das auch eine Idee ist von diesem sogenannten, oder sagen wir mal, Prostitutionskontrollgesetz.
Das ist aus einem guten Grund abgeschafft worden. Früher nannte man das Bockschein. Da war es verpflichtend für Sexarbeiter, regelmäßig zu Gesundheitsuntersuchungen zu gehen. Aber das ist einfach das falsche Mittel. Vor Geschlechtskrankheiten kann man viel besser schützen, wenn man aufgeklärt ist, wenn man Beratungsstellen hat und wenn das Angebot freiwillig ist. Ich habe da jetzt erst heute Morgen ein ganz gutes Beispiel gelesen. So ähnlich war das ja auch mit AIDS. Also das würde ja nichts bringen, wenn man verpflichtend solche Teste einführen würde, sondern Aufklärung und das bringt sehr viel mehr.
Und ein anderer Punkt ist doch die Kondompflicht und jederzeitige verdachtsunabhängige Kontrollen, oder?
Ja, das hört sich prima an, Kondompflicht. Und man denkt, das ist total in Ordnung. Das gibt es auch für andere Berufe, bestimmte Schutzmaßnahmen. Da wird ja auch ganz gerne dieses Bauarbeiterhelmpflicht genannt. Aber man kann eine Kondompflicht nicht kontrollieren. Wie sollte das vor sich gehen? Man kann ja ganz schlecht eine Sexarbeiterin, die gerade ihrer Arbeit nachgeht, dann ja nachkontrollieren, ob sie auch ein Kondom benutzt. Und auch da würde ich sagen, ein Gesetz, was man nicht kontrollieren kann, hat nur Symbolfunktion und ist unnötig. Und es wäre besser, auch da wieder auf Beratungsstellen und auf Aufklärung zu setzen.
Ja, zum Abschluss, wie lange wird das noch dauern, also wie lange wird voraussichtlich noch an dem Gesetz gewerkelt?
Tja, da bin ich überfragt, ich weiß es nicht, also ich kenne diese Abläufe auch nicht besonders gut, da hätten Sie dann anderes Mitglied aus unserem Verband fragen müssen, also die sind da etwas besser informiert, ich habe das nicht so ganz durchschaut, durch welche ganzen Gremien das jetzt noch durchgebracht werden muss, aber man ist schon sehr lange dabei, das zu planen und das Prostituiertengesetz zu verbessern, was ja auch eigentlich schön ist, dass man sich mit der Branche beschäftigt und versucht, ein Gesetz zu verbessern, aber das ist absolut keine Verbesserung, die hier geplant worden ist, sondern das Ziel ist meiner Meinung nach, Prostitution einzudämmen und nicht die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das wünschen wir uns. Also wir Sexarbeiterinnen wünschen uns, dass unsere Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Ja, ich habe noch einen Punkt auf meinem Bildchen hier. Ja. Und zwar ist die Info, die Weiterverbreitung, dass es jetzt vielleicht eine drohende Zwangsregistrierung geben wird und so. Das ist ja ein schwieriger Punkt, weil viele Migrantinnen auch in der Sexarbeit arbeiten. Hast du da eine Idee zu, wie man die Sexarbeiterinnen über das Gesetz informieren könnte oder den Protest vergrößern könnte?
Ja, wenn ich dazu eine Idee hätte, das wäre schon eine feine Sache. Das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, dass auch sehr viele andere, also auch deutsche Sexarbeiterinnen, das Gesetz nicht kennen. Das ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt. Da,
ja.
Das könnte ich nicht beantworten.
Okay, ja, dann Ulrike, vielen Dank. Ich fand das sehr spannend und ja, vielen Dank, dass du so früh schon Zeit hattest.
Ja, danke für die Fragen.
Ja, das war eine Übernahme von Radio Dreiecksland. Ein Interview von Luca mit Ulrike Rothe über das sogenannte Prostitutionsschutzgesetz. Danke an Radio Dreiecksland und freiradios.net. Ja, die Sendung neigt sich dem Ende, so wie das immer so ist. Da ist man schon nur noch eine halbe Minute, bevor es zu Ende ist. Und wir wollten noch einige Sachen sagen. Wir wollten einerseits sagen, schaltet euch das nächste Mal in den Chat ein. Dieses Mal hat es ein bisschen funktioniert. Pumuckl war da. Ich habe ein bisschen mit Pumuckl gechattet. Daraus haben sich jetzt keine großen Fragen ergeben. Deswegen habe ich die nicht weitergegeben. Es hilft nicht, noch schneller wieder. Und
ja, schneller.
Die Ankündigung für nächste Woche. Wir haben eine Sondersendung vom CCC-Camp in Berlin. Michael wird berichten live vom CCC mit Leuten, die da auch sind auf dem Camp und wird eine Schaltung machen. Und ihr könnt dabei sein, nächsten Mittwoch, wie immer, gleich Stelle, gleich Welle. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao.